NDR Info. Nachtclub.
So, bei mir im Studio in der zweiten Stunde ist Dan Brückner von der Band Wolf Parade. Er kommt gleich zu Wort, aber erstmal Musik von dem neuen Album von Wolf Parade, Cry, Cry, Cry. Und hier ist das Stück Artificial Life. Das war Artificial Life von dem Album Cry, Cry, Cry von Wolf Parade aus Kanada. Bei mir im Studio ist Dan Brückner von der Band. Hi, how you doing?
I'm good.
Glad you could make it. Yeah, we're just reminiscing off-air about the Handsome Furs era. And because you had various eras by now, haven't you? So you got used to
had a couple periods, yeah.
Yes,
yeah,
so you've got used to saying adaptable to a new set of circumstances.
Yeah, yeah, well, it's true. I've kind of been thrust into maybe two or three different extreme band situations over the last decade. So, yeah.
Yeah, I mean, is it the case that just like the older you get, the more relaxed you are about that, thinking, oh, well, we're just starting off a new chapter? Or does it kind of thrust you into a kind of crisis situation when you think, you know, how can I cope with this, to this, you know, having to start over again?
I think it's a little bit of both. I think the crisis is always going to be there when you recreate a project or start a new project. But the older you get, the more experience you get, hopefully it comes as less of a shock to the system.
Also Dan war schon bei verschiedenen Bands. Also Wolf Parade, das ist eine alte Band, die jetzt wieder zusammen ist. Aber bei Handsome Furs hat diverse Projekte gehabt im Laufe der Jahre. Hat nie damit gerechnet eigentlich, dass ein Projekt zu Ende geht. Aber teilweise selber ganz geschockt, als es so wirklich war. Aber er meinte, im Laufe der Jahre gewöhnt man sich dran, dass man sich einfach anpassen muss. Es gibt einfach Trennungen und es gibt irgendwie neue Anfänge. Und er meinte, er muss sich einfach damit abfinden, dass es irgendwie weitergeht. Und einerseits ist es natürlich anstrengend, aber er lernt irgendwie dabei, wie man eigentlich ganz entspannt damit umgeht. So, did you expect Wolf Parade to get together yourself, or did that take you by surprise?
It took me by surprise at how quickly it happened. There'd kind of been talk between the band members about what it would look like for us to start making music again for a couple of years before we started up, you know, before we actually got together and got around to doing it. But as soon as we had our first sort of big band meeting on Vancouver Island, where most of the band lives now, that was it. You know, it started moving forward pretty rapidly.
Right. But I mean, it wasn't acrimonious at the time when you start working together, was it? So that made it easier, is that right?
Yeah, it was on the verge of not being acrimonious, I think. But I think that's only natural considering, you know, you take four young men in their early 20s and put them in a van together for, you know, the better part of a decade. And and you're gonna have some friction, right?
Yeah, of course.
But I'm glad that we stopped. We kind of put the band on hold before anything got too crazy, you know, or before it started negatively impacting like the music we were making or any of the art.
Ja, ich fragte ihn, ob er überrascht ist selbst, dass die Band wieder zusammen ist nach so einer längeren Trennungsphase. Und er meinte, er war nicht wirklich überrascht, dass es geklappt hat. Er war überrascht, wie schnell das ging. Und der Hintergrund war, dass sie eigentlich fast alle zusammen in demselben Ort wohnen jetzt, auf der Vancouver-Insel. Und er meinte, dass sie dadurch natürlich sich im Prinzip so annähern konnten. Und es gab schon Reibungen, die dazu geführt haben, dass die Band sich damals getrennt hat. Er meinte, das ist eigentlich kein Wunder, wenn sie dann 10 Jahre zusammen sind in einem Van und die fahren irgendwie durch die Gegend, durch die ganze Weltgeschichte zusammen und sind ganz eng miteinander. Und es sind sehr junge Männer auch. Und er meinte, es kann eigentlich nur dazu führen, dass es oft Streitereien gibt. Es ist unvermeidlich. Und die haben es geschafft, sich damals zu trennen, bevor es irgendwie zu böse ausging. Die haben schon die Situation ein bisschen retten können. Aber jetzt ist alles wieder gut. Es sind schon einige Jahre vergangen. Und jetzt haben sie das Gefühl, jetzt ganz neu anfangen zu können. And does it really seem like a brand new band? Or is it like a mixture of a brand new band and an old band? Or how does it feel kind of emotionally in that sense?
I think emotionally it feels like a mix of the old, all the good parts of the old band and a brand new band that's maybe more committed to, you know, not getting really drunk on stage.
That's the main issue, really.
Yeah.
That's the main issue that had to be resolved.
One of them, yeah. But I think as a band, we're playing better than we used to. You know, there's more attention to detail with the what we're doing on stage, and everybody's having fun for the most part. You know,
er sagt, der Hauptunterschied zwischen der alten Band und der neuen Band ist, dass sie jetzt nicht mehr betrunken auf der Bühne sind. Er meint, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das war ein Problem, das sie unbedingt lösen mussten. Das klappt auch ganz gut jetzt, dass sie sich nicht mehr auf der Bühne betrinken. Und er sagt, es kommt einem so vor, gefühlsmäßig wie so eine Mischung aus der alten Band, die besten Aspekte, die besten Komponenten der alten Band und das Beste von der neuen Band, also die Frische einer neuen Band, die neue Dynamik, die sie quasi dazu gewonnen haben. Und er glaubt, dass sie jetzt besser spielen zusammen als jemals zuvor, dass sie einfach musikalisch souveräner geworden sind. Und er meinte, es macht auch sehr viel Spaß, also mehr Spaß als jemals zuvor. Were you ever in doubt that the songwriting would work out? I mean, you probably never stop writing songs yourself, but have you never been at a certain stage you think, well, you know, it's all well and done, we're getting on really well together again now, but what about the creative input? Is that going to, can we rely on that?
That was my main concern, like when we got back together. I mean, I knew we were obviously, you know, we're friends, we're lifelong friends, so these guys are as close to me as my own family is. But I was worried that, you know, we would get in the studio, and Spencer and I both have started different projects and kind of veered away from the original creative nucleus of Wolf Parade, right? So I had Divine Fits with Britt from Spoon, and I also had have Operators, which is a kind of a continuation of Handsome Furs. And Spencer had Moonface and Sinai, and then a solo piano project under Moonface. And the first Wolf Parade rehearsal was not good, you know? Like, we had fun, but the music we were making was not great. It was only the second time that we got together that we felt, okay, this is it's Wolf Parade again. These songs sound like the band. So,
okay. Yeah. Ja, er sagt, dass es leichter gesagt war als getan, eigentlich die Band wieder auf die Beine zu stellen. Er meinte, es ist schon ganz gut natürlich, dass sie sich wieder gut verstehen, aber es musste musikalisch klappen. Und er war nicht sicher, dass es wirklich klappen würde, dass sie wirklich zufrieden wären mit dem Ergebnis. Und es geht auch darum, dass die anderen Bandmitglieder haben auch verschiedene andere Projekte gehabt, die mit Wolf Parade überhaupt nichts zu tun haben. Und in dem Fall von Dan zum Beispiel hat es die Band Divine Fits gegeben und Handsome Furs und Operators. Und es gab, Spencer hat die Band Moonface zum Beispiel gehabt. Es gab diverse Projekte, die waren immer im Laufe der Jahre immer aktiv geblieben musikalisch. Die hatten nur miteinander nichts mehr zu tun. Und jetzt wollten sie von vorne anfangen. Und erstmal, die erste Session zusammen war gar nicht gut. Also das, was sie musikalisch hinbekommen haben, war überhaupt nicht befriedigend. Und es dauerte eben seine Zeit. Sie haben ein bisschen Geduld gebraucht, bis sie es dann tatsächlich hinbekommen haben. Is there a track on this album which you think was a positive sign for you? You think, well, this is actually going to work out. And now I feel sure it's going to work out.
Yeah, actually, I mean, for me, the track Flies on the Sun really hit all the Wolf Parade writing points that I felt like were specific to our band. You know, it just sounded like Wolf Parade when that track sort of came to life. And that was one of the first things that we wrote when we got back together. And it went through a couple of different iterations. And then by the end of it, by the end of the recording process, I felt like I was like, oh, this sounds like Wolf Parade. Done. Mission accomplished. So,
and that kind of gave you the feeling that you'd found your feet again then?
Yeah, absolutely.
Yeah. Also wir hören gleich das Stück Flies in the Sun, und wie er gerade erzählt hat, das war im Prinzip das erste Stück, das fertig geworden ist, bei dem er das Gefühl hatte, jetzt wird es was. Jetzt können wir wirklich ganz zuversichtlich sein, dass wir ein vernünftiges Album hinbekommen werden. Und er meinte, er hat das Gefühl gehabt, einerseits war es wirklich so ein neues Song, mit dem sie wirklich glücklich sein konnten. Andererseits, er hat bemerkt, dass es irgendwie das Feeling der alten Band auch hatte, auf jeden Fall. Hier ist jetzt Flies in the Sun von dem Album Cry, Cry, Cry von Wolf Parade. Das Wort Flies in the Sun und das Wolf Parade, das neue Album heißt Cry, 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 und bei mir im Studio ist Dan Brückner von der Band. Is there any other period, like Handsome Furs, for example, where in hindsight you think it may be, it was even more exciting than Wolf Parade? I mean, does it kind of like, was Wolf Parade, you were talking about how it's like a close family.
Yeah.
And it's almost like, yeah, lifelong friendship, but that can get a bit tedious. I mean, has any other project, like, for example, Handsome, give you actually more of a kick in some way, maybe, than Wolf Parade has?
Well, I think in some ways, there are different periods of each band that stick in your memory after time has passed. So, you know, for me, it would be the very beginning of Wolf Parade, and then around the time we put Apologies out. Handsome Furs, basically 2008 through 2010, sort of between Face Control and Sound Capital. I was on tour, I'd say 75% of the year between the two bands. That was an amazing time for me to be able to write and absorb things and travel. And then the beginning of Operators as well, the first North American tour we did with that band.
Okay.
And now this. So, yeah, yeah. There's you know, there are definitely peaks and valleys in each project, but there are things that come back and stick as like little golden periods.
Yeah. You know? Ja, er ist immer so beschäftigt gewesen als Musiker und er meinte, es hat einfach so Höhen und Tiefen gegeben und er kann eigentlich nicht sagen, dass es eine besonders schöne Zeit gab. Es gab einfach so bessere Phasen bei jeder Band. Es gab so die beste Phase, die beste erste Phase mit Wolf Parade. Dann gab es eine ganz bestimmte Phase bei Handsome First, die er dann sehr lieb in Erinnerung hat, bei Operators genauso. Und so ist es nun im Leben, er meinte, es gibt diese Höhen und Tiefen und das gehört einfach zum Leben dazu. Und jetzt fühlt er sich besonders wohl jetzt in dieser neuen Situation. And going back in time to that first Wolf Parade album, the Apologies to Queen Mary album, which was considered so groundbreaking at the time, the general consensus seemed to be that after that album you kind of derailed and you didn't really sort of reach any kind of satisfactory level after that. But that seemed to be hugely exaggerated to my mind. I thought the other albums were fine, but I don't know. How did you perceive that?
Well, I perceived it as there was a gold rush going on with indie rock music at the time. I think the idea was that you could take it's a narrative that music journalism loves, right? You can take these scrappy bands from metropolitan areas and you can watch them grow and become, you know, big rock acts. Like Arcade Fire, I think, is maybe one of the only ones that successfully did that. But our background was all coming from late 90s, early 2000s punk rock and post-hardcore. And as soon as this momentum started growing, we thought, okay, we saw other friends' bands shoot up and burn out immediately, you know? Bands like The Walkmen. So for us, the only thing to do was to kind of look inward and make the kind of records we wanted to make. And what was odd was that after the initial buzz of Apologies died down when we put out Mount Zoomer and Expo, our audiences grew exponentially, but we had no radio play. So there was this very organic growth, especially mainly in North America, especially in the United States, where every record we put out, the audience size would double without that sort of buzz that we had at the beginning, the sort of media buzz around it. And that felt really good. I felt like...
But the media resented the fact that the music wasn't as immediate as it initially was.
I think so. And I think we were expected to do a lot of things that we just did not do, like play on television or clean up the production on the second record.
Right, okay.
We ended up self-producing the second record, you know? So.
Ja. Ja, als die Band Wolf Parade angefangen hat, 2005, das Debütalbum wurde groß gefeiert von den Kritikern, Apologies to Queen Mary, und galt als eine Art Klassiker. Aber dann waren die Medien unzufrieden mit den Platten, die danach kamen. Und es hieß so, im Grunde genommen, es hätte eine Art Entgleisung gegeben und die Band sei nicht mehr so gut wie am Anfang. Und dann sieht es ganz anders. Er meinte, das war so ein Goldrauschgefühl damals. Es gab so viele tolle junge Indie-Bands wie Wolf Parade und Arcade Fire und die haben alle sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber es war eben nicht von Dauer. So diese Hype-Geschichte, es hält natürlich nicht so lange an. Und er meinte, dass sie vom Gefühl her eigentlich aus einer anderen Umfeld kam. Und zwar das Umfeld so von Ende der 90er, so Post-Hardcore und mehr experimentelle Musik. Und er meinte, dass dieser erste Schwung ließ natürlich dann nach. Und die haben nicht so viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen und sind gar nicht mehr im Radio gespielt worden. Und es ist vielen anderen Bands auch passiert, wie The Walkmen, wie er sagt und so. Aber er meinte, als Live-Band hat die Band an Popularität gewonnen, auch obwohl die Platten danach nicht so eingängig waren. Er meinte, das Publikum wurde immer größer. Insofern war es ein bisschen ambivalent, also wie die Geschichte der Band sich so entwickelt hat. Is it okay if we hear a track from this first album so people know what we're talking about?
Absolutely, yeah.
Yeah, I thought it's a bit an obvious choice, but I Believe in Anything.
Okay.
Okay, so wir hören jetzt I Believe in Anything von diesem Debütalbum von 2005, Apologies to Queen Mary von Wolf Parade. So das war I Believe in Anything, ein Stück aus der Vergangenheit von Wolf Parade. Bei mir im Studio ist Dan Brückner von der Band Wolf Parade. It's still definitely the case that you've stayed kind of politically conscious. That's the impression. You don't seem to ram it down people's throat. You seem to be quite subtle about it. But it's evident that you're not the kind of band who just ignore what's going on. You seem to kind of just, you just breathe in the air of where you happen to be. And it seems to be the case that you're very much aware of what's been going on in America over the last couple of years. Is that something which you feel obliged to do, or is it just an artistic need to comment in that respect on people like the President of the United States?
For me personally, it's kind of baked into my daily life, because prior to being, you know, a professional musician, I was in school for political science and history, and I had a politically conscious awakening, specifically on tour with Handsome Furs in 2007-2008, when the financial crisis hit, and watching how it was just a simple thing, but watching how it hit these Eastern European countries that were hopeful to gain EU status, and that was my mid-20s politically conscious awakening, I think.
Okay.
And I've kind of continued with that. And I lived in the United States for the last 5 years, up until very recently. And that informed a lot of the writing that came out on this record. So,
okay.
Yeah.
And is there a song on the album which you think is maybe the most important politically inclined song then, we could hear?
Well, I think for me, I think you already played Artificial Life, which is a song that was inspired by living in Silicon Valley in San Jose and watching society create a safe zone for people who were incredibly rich and then everyone else working in service of them. And the idea that, you know, unless you have inherited wealth, you probably won't be able to buy a property to live in. You know, it's kind of watching the end of the American dream.
Right, okay.
But the I think you already played that, so the other song would be King of Piss and Paper, which is, Spencer sings that song, and it's fairly explicitly about Donald Trump. But also, you know, you could apply it to your Viktor Orbáns of this world, or, you know, any sort of extreme populist right-wing blowhard.
Sure.
Yeah.
Okay, so political songs with a universal appeal.
Well, that's the idea. I mean, it's a touchy thing with writing political songs, because you can be very laser focused and topical, but then as a piece of art, it sort of loses its potency. I think maybe it gains it back after a fairly long amount of time as like a historical artifact.
Yeah.
But as something that is enjoyable as a piece of art and is politically immediate, and you want it to be able to transpose to other people's experiences, you have to sort of zoom out a little bit from, you know, if you're writing, I think it's better in the King of Piss and Paper song that Trump isn't explicitly named, because it's not really just about him. It's about people like him and that abuse of power. So,
okay. Yeah. Ja, also er meint, dass er schon immer sehr politisch war als Künstler. Das fing damit an, dass er Politik studiert hat. Und das war natürlich dann für ihn so der Hintergrund, warum es ihm nicht gerade schwer fiel, politisch bewusst zu sein. Und er hat ein richtig politisches Erwachen erlebt, meinte er, während der Finanzkrise. Als er bemerkt hat, also wie die Kluft immer größer wurde zwischen Arm und Reich. Und wie die osteuropäischen Länder in der EU dann oder versucht haben, unbedingt EU-Status dann zu erzielen. Und er meinte, das war alles, als er so Mitte 20 war, dass er immer so politischer wurde von der Attitüde her. Und er lebt hat die letzten 5 Jahre in den Staaten gelebt, in Silicon Valley. Und er meinte, das war auch für ihn also ganz bittere Erkenntnis eigentlich, also wie die Kluft zwischen Arm und Reich immer krasser geworden ist. Und das Lied, das er besonders politisch von Bedeutung findet auf dem Album, haben wir am Anfang gehört, Artificial Life. Und es gibt ein anderes Lied auf dem Album, das er auch so wichtig findet, das von Spencer gesungen wird. Und es ist eigentlich ein Lied, das unmittelbar von Donald Trump handelt. Es erwähnt Trump zwar nicht, aber es ist eindeutig, ja, geht es um ihn oder es kritisiert so seine Person. Aber er meinte, es hat was Universelles. Also es könnte irgendjemand sein, der einfach so eine ähnliche politische Haltung hat wie Donald Trump. Insofern, es bezieht sich nicht nur auf den Präsidenten, aber das war natürlich die Person, an die sie am ehesten gedacht haben, als sie das Lied geschrieben haben. Und das Lied heißt King of Piss and Paper. Das war King of Piss and Paper von Wolf Parade, von dem neuen Album Cry, Cry, Cry. Und Dan Brückner ist bei mir im Studio. It's interesting because I think when it comes down to the feel of the album musically, how you actually listen to it as a, just consume it as a listener, it seems to be a very concise album. But then, if you go into the nitty-gritty details, like at least two tracks, which are like over 6 minutes, I think. Yeah, but hold on, how come this is not concise? But it's nonetheless the feel, you know what I mean?
Yeah, yeah, I think that's accurate. We every record we make is a strange, is almost a reaction to the record that preceded it. So we sat down and we thought Expo 86 has a very monolithic quality that lacks dynamics and editing, you know, and that was kind of on purpose. So we thought with this record, we strip everything unnecessary away, keep the song lengths short. But then over the course of the writing process, this band likes to write these kind of prog rock epics, and it just happened. So, you know, I feel like it's a good representation. It's an honest representation of the band,
right? Okay.
You know, without being maybe too taxing to listen to.
Yeah, it's interesting, really, because you are this kind of oddball mixture in that sense. Yeah, some of it seems like quite straightforward indie rock, like almost like college rock.
Yeah.
And then you get, as you said, the prog rock, art rock, you know, what do you call it? You know, you don't need to call it anything, I suppose, do you?
Like
really?
Late 70s, you know, we're pretty influenced by, you know, this late 70s Eno period, you know, a lot of his solo work. And I'm a big Peter Gabriel Genesis era fan. So,
okay.
Yeah. Yeah, and I think this is just
what records which were made before you were born, more or less, I suppose.
Yeah, absolutely.
That's interesting. That
I don't know why that happened, but once I sort of got myself out of it, listening to only hardcore music and punk rock can be pretty incredibly limiting. So I had this nice thing in my early 20s where I discovered music again. You know, all this stuff that was semi-zdat for the punk community. Progressive rock and stuff, you know.
It's interesting because going back a long time, like before your day, it wouldn't have been allowed for somebody like you to admit liking Genesis, for example. But do you think there was a time in the history of indie music where all of a sudden those kind of limitations were they fell away, and in some way people were freed up and they could say anything, they could like anything again?
I think that might be happening right now. We're on tour with a band who's much younger than us called The Frigs from Toronto, and I really love the way they're ostensibly a post-punk band. They're mm-hmm. political, but I love the way that they're absorbing all these different influences. They'll listen to Unsterzende Neubauten, but also the 90s pop music that they grew up with, and they're sort of mulching it in this way that's really interesting, and I got a lot of respect for that. I like it.
Right, okay.
Yeah.
So maybe you can go on tour with Peter Gabriel someday. That'd be cool.
That would be amazing. I would love that.
Ja, ich habe die Bemerkung gemacht, dass das neue Album, ziemlich so kurz und bündig und schlicht wirkt und nicht irgendwie unnötig ausführlich. Aber letztendlich gibt es doch ein paar Songs, die richtig lang sind, 6 Minuten. Aber das Feeling der Platte ist eben, dass sie so kurz und bündige Songs sind. Aber der Schein trügt ein bisschen. Und er meinte, das ist eben typisch für Wolf Parade, dass sie tatsächlich so widersprüchlich sind. Er hat schon das Gefühl gehabt, dass auf dem letzten Abend von der Band, dass sie teilweise zu ausführlich waren, dass ihre musikalischen Ausflüge ein bisschen sehr extrem waren. Und er meinte, die hatten schon das Bedürfnis, ein bisschen kompakter zu werden. Aber dennoch, dann erwischen sie sich dabei, wie sie dann plötzlich doch längere Stücke dann schreiben wollen. Und es gibt so mindestens zwei Beispiele auf dem Album Baby Blue und Weaponized, die dann über 6 Minuten lang sind und die so Prog-Rock-Einflüsse haben oder Art-Rock, man kann es nennen, wie man will. Also es ist definitiv keine reine Indie-Band. Und er hat zugegeben, dass er auch ein Fan ist von der Musik der späten 70er. Also Brian Eno hat das Beispiel genannt und auch Peter Gabriel, beziehungsweise die ganz frühe Arbeit von Genesis, als Peter Gabriel noch der Sänger war. Hätte man nicht vielleicht unbedingt vermutet, aber ich finde es ganz interessant. Er denkt auch, dass jüngere Musiker immer offener geworden sind, also was alte Musik betrifft, dass sie vorurteilsfrei sind, zum Beispiel Prog-Rock gegenüber, was die erste Punk-Generation mit Sicherheit nicht war. Und er nannte das Beispiel von einer jungen Band aus Toronto, Friggs, die auch eine ganz wahnsinnig spannende Mischung machen aus Post-Punk und Prog-Rock und alles Mögliche. So, wir hören jetzt das Stück Baby Blue von dem Album Cry, Cry, Cry von Wolf Parade. So, das war Baby Blue. Mein Lieblingsstück eigentlich von dem Album, von Cry, Cry, Cry und Wolf Parade. I think Baby Blue is actually probably my favorite track. And because when I listened to the album for the first time, I did pick up Lazarus Online because that sounded really good on the radio. So it's like start a radio show.
Right.
But I thought, listening to it first time, this was the track that kind of pricked on me. I was like, oh, you know, that is going to be my favorite track. And it is. It stayed that way over the last few weeks. So
it is it's probably the track that is off the new record that is the most... maybe not challenging, but it's definitely the most fun to play live.
Right.
Because we kind of extend it. And there's a lot of, you know, just there's pretty much the end of the song is improvised differently every night, at least for me and Dante.
Yeah.
So it's a blast, you know, when you're on stage, you can kind of read the audience and give them the ending that they want.
Yeah. Also Baby Blue meinte, ist eine große Herausforderung. Und auch ein Lieblingsstück von ihm, er meinte, es ist besonders spannend, es live zu spielen. Er meinte, die Dynamik des Songs ist auch besonders spannend und ganz aufregend dann. Und es kommt immer gut, sehr gut an bei dem Publikum. There are also some maybe slightly surprising arrangements. I mean, you've got brass in there and you've got woodwind as well, haven't you?
Yeah, that's right.
You won't have woodwind on stage though, will you, Sean?
No, we just met.
I mean, who has woodwind? Your indie bands don't have woodwind.
You know? Yeah, we don't. We can't afford to tour with a, you know, with like a woodwind section. So, I had a brief idea that we would hire people in each town, you know, music students, and give them charts. But that comes with a whole other set of complications. So we just ported a lot of the brass and the woodwind stuff to either synthesizer or guitar.
Right. Okay. Yeah. So more classic in that sense, yeah. Do you actually feel any affinity with contemporaries of yours? I mean, you mentioned this young band, Friggs, it was presumably another generation. But at the time when you started out, you know, there was lots of Canadian bands being spoken about, weren't like Stars and The Collective, Broken Social Scene, New Pornographers, these kind of bands.
Yeah.
And Arcade Fire, obviously.
Yeah.
Did you feel in competition with these people at any time? Or was that all just...
No. I didn't. And it's odd, like the only band in that whole group that I felt like accepted us was Arcade Fire. And we shared a rehearsal space and we became... I mean, I still have a studio with Tim Kingsbury from Arcade Fire in Montreal. We started a rehearsal and recording studio together when I moved back. So I felt like they were very accepting of us. But the other bands like Stars, Deers, Broken Social Scene, Metric, they all seemed like part of a club that we were not invited to at all. We were not welcome in and not invited to. And I didn't feel in competition with them because I felt like we were playing a very different game, you know? We were playing different music. We had different political agenda. And we were never signed to a Canadian label, until very recently. So, you know, I always felt musically, socially, like our band was a weird little group of outsiders.
When you say you weren't welcome in this club of Stars and Tears and Metro, people like that, did you actually feel not welcome in the sense of, was it almost hostile to the reception you received?
I think maybe part of it was that they were mostly Toronto-based people who had relocated to Montreal in some cases, and by the time we started up, they were established. They seem a lot more careerist, and they seem like they had a lot more money behind them than we did. So there was sort of a barrier to entry with this group, you know?
But ironically, Arcade Fire is probably the most commercially successful of them all.
Yeah, well, exactly.
And the other ones have fallen a bit by the wayside now, so...
Yeah. I mean, I think, there's something in that.
Ja, also Sie kommen aus Kanada, wie gesagt, und ich habe ihn gefragt, ob Sie das Gefühl hatten damals, als Sie angefangen haben, zu einer Art zu Clique zu gehören mit anderen kanadischen Bands der Zeit, mit der zeitgenössischen Bands wie Stars und Dears und Metric und Broken Social Scene. Und er meinte, nee, überhaupt nicht. Sie fühlten sich überhaupt nicht willkommen bei diesen Musikern. Sie haben sogar das Gefühl gehabt, dass es fast so feindselig war, dass sie überhaupt nicht angenommen wurden von diesen anderen kanadischen Bands. Und er weiß nicht warum. Er meinte, es lag vielleicht daran, dass die meisten von denen ursprünglich aus Toronto kamen und sind dann später nach Montreal gezogen. Und wenn Wolf Parade ursprünglich selber wirklich aus Montreal kommt. Und er meinte, vielleicht haben sie deshalb nicht so viele Gemeinsamkeiten gehabt. Er hat das Gefühl gehabt, dass diese Bands, die ich gerade genannt habe, wie Stars und Dears und Metric, dass sie sehr ehrgeizig waren, dass sie wirklich unbedingt Karriere machen wollten und dass auch überhaupt mehr Geld eine Rolle spielte, dass man mehr investiert hat in diese Bands. Und Wolf Parade war mehr oder weniger so die Außenseiter-Bands, so die schrulligen Jungs, und niemand wollte mit denen zu tun haben, bis auf Arcade Fire. Die waren mit Arcade Fire so eng befreundet und haben sogar einen Proberaum zusammen geteilt. Und das ist immer noch der Fall. Und das ist irgendwie auch natürlich eine seltsame Ironie, dass ausgerechnet von diesen ganzen Bands, die ich genannt habe, dass Arcade Fire mit Abstand die kommerziell erfolgreichste Band war, die nicht unbedingt so unmittelbar an ihre Karriere gedacht haben. Und die anderen sind nur so mäßig erfolgreich gewesen. Right, well, we're running out of time now. What would you like to hear to finish off then? Something we haven't heard yet.
Let's see. We could do Weaponized.
Weaponized.
Yeah.
Another bit of a prog wrong one. Yeah.
Yeah. Yeah. Let's okay. Do the other prog one.
Right. Yeah. Well, thanks very much for talking to me anyway.
Hey, thanks for having me in.
Good to see you.
Good to see you too.
Okay, so wir hören jetzt zum Schluss Weaponized, auch ein wieder so eine Art so Prog-Rock-Stück von dem Album Cry, Cry, Cry.
Yeah.
Mein Studiogast war Dan Bruckner von der Band Wolf Parade, das Album heißt Cry, Cry, Cry. Und das war der Nachtclub mit Paul Baskerville. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
NDR Info Nachrichten.